SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, wir haben wieder neue Bücher für Sie gesichtet. Anja Höfer ist am Mikrofon und es gibt Musik von der amerikanischen Jazzsängerin Melody Gardot.
Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night.
Musik aus den USA. My One and Only Thrill heißt das Album von Melody Gardot. Aus Amerika kommt auch unser SWR2-Buch der Woche. Speak Out – Die Kraft weiblicher Wut. Liebsein war gestern, meint die Journalistin Soraya Shemali und zeigt, wie Frauen ihre Wut über Benachteiligung produktiv machen können. Wut hat auch ihn angetrieben. Jürgen Dahl verabscheute den Mobilitätswahn schon Anfang der 70er Jahre und schrieb klug und witzig dagegen an. Drei seiner Essays sind jetzt wieder erschienen und lesen sich erschreckend aktuell. Außerdem besuchen wir eine zur Buchhandlung umgebaute Kirche in Shanghai und fragen, warum Hipster-Buchläden in China so boomen. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im SWR 2 Lesenswert Magazin.
I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black. Your heart is as black. Oh, your heart is as black as
Wut ist das Gefühl der Stunde und das nicht erst, seit die Black Lives Matter-Bewegung ihren Zorn über den Rassismus in den USA laut herausschreit. Es gibt seit Jahren den Wutbürger, die Figur des zornigen alten Mannes, und es gibt, von der Öffentlichkeit allerdings deutlich weniger beachtet, sehr viele sehr wütende Frauen. Denn sie sind auch im Jahr 2020 noch immer vielen großen und kleinen Ungerechtigkeiten ausgesetzt. Egal, ob es um den Gender Pay Gap oder ums Spülmaschine ausräumen und andere Dinge des Mental Load geht. Von klein auf wird ihnen dann auch noch abtrainiert, wütend zu sein. Dabei haben sie jedes Recht dazu, meint die US-amerikanische Journalistin und Aktivistin Soraya Shemali. Sie rät in ihrem Buch Speak Out dazu, weibliche Wut produktiv zu machen. Ein Feuerwerk der schlechten Laune und unser SWR2-Buch der Woche. Julia Haungs stellt es vor.
Männer sind wütend, Frauen sind traurig. Das ist der Grundsatz, der vielen Mädchen von klein auf beigebracht wird. Und damit beginnt für sie eine fatale Verkettung von Selbstzensur, unterdrückter Wut und Ohnmachtsgefühlen. Denn wer traurig ist, macht sich klein und findet sich mit der eigenen Zurücksetzung ab, statt daran etwas zu ändern, schreibt die amerikanische Publizistin Soraya Shemali in ihrem Buch Speak Out.
Wir lernen meist schon von Kindesbeinen an, Wut als unweiblich, unattraktiv und egoistisch zu betrachten. Als Mädchen wird uns nicht beigebracht, wie wir unserer Wut einen Raum geben oder wie wir mit ihr umgehen sollen. Wir lernen vielmehr von klein auf, sie zu fürchten, zu ignorieren, zu verbergen und in andere Gefühle umzuwandeln.
Die Folge? Frauen verstummen, machen sich unsichtbar, stellen ihre Bedürfnisse hinten an. Soraya Shemali beschreibt eindrücklich, welche Folgen das für die Einzelne und in der Konsequenz für die ganze Gesellschaft hat. Für ihre Studie zu Sexismus und Misogynie hat sie feministische Forschung aus mehreren Jahrzehnten ausgewertet und mit anderen Forschungsbereichen, Zeugnissen der Populärkultur und persönlichen Erlebnisberichten von Frauen aus aller Welt verknüpft. Das Material ist so umfassend, dass einem beim Lesen fast schwindelig wird. Speak Out zeichnet die Stationen der weiblichen Sozialisation nach. Von frühen familiären und schulischen Prägungen über die Paarbeziehung und Mutterrolle bis zum Berufsleben und untersucht, wie weibliches Verhalten in allen Bereichen normiert wird. Der Fokus des Buchs öffnet sich dabei vom privaten bis zur öffentlich-gesellschaftlichen Stellung der Frau. Das traurige Fazit: Frauen haben allen Grund, wütend zu sein, denn sie sind nach wie vor überproportional häufig Opfer von verbaler, körperlicher und sexueller Gewalt.
Die meisten Menschen sind es gewohnt, Jungen und Männer als besonders risikoaffin anzusehen. Aber das liegt nur daran, dass wir uns nicht ernsthaft mit den Risiken befassen, denen Frauen sich im Zusammenleben mit Männern aussetzen müssen.
Auch Frauen, die nicht um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten müssen, erleben jeden Tag, dass sie eben nicht gleichberechtigt sind. Unter anderem verrichten sie mehr unbezahlte Care-Arbeit, verdienen weniger und gelangen seltener in Führungspositionen. Ihre Thesen unterfüttert die Autorin überzeugend mit umfangreichem Datenmaterial, das zeigt, die Wahrnehmung vieler Männer, sie würden doch längst marginalisiert, während Frauen den Meinungsdiskurs dominierten, ist nicht zu halten. Kurios ist hierzu das Ergebnis einer Studie.
Wir bemerken es nicht einmal mehr, wenn bestimmte Gruppen und ihre Sichtweisen fehlen. Zum Beispiel reichen 17% Frauen in einer Massenszene aus, damit Betrachter das Gefühl haben, es wären gleich viele Männer und Frauen zu sehen. Im auditiven Bereich gibt es eine Parallele zu diesem visuellen Phänomen. Wenn bei einem geschlechtergemischten Gespräch Frauen 30% der Redezeit einnehmen, haben Zuhörer bereits das Gefühl, sie redeten mehr als Männer.
Um zu erfahren, wie viel Hass Frauen entgegenschlägt, die klar ihre Meinung äußern, muss man nur einmal in die Kommentarspalten im Internet schauen. Dieser destruktiven Wut setzt Jamali die positive Kraft des Gefühls entgegen. Mit Blick auf Bewegungen wie Black Lives Matter oder Me Too glaubt die Aktivistin fest an das Potenzial der Wut, progressive Gesellschaftsveränderungen herbeizuführen. Immer wieder verknüpft das Buch Sexismus und Rassismus zu zwei Aspekten des gleichen Problems. Eine weiße, patriarchalische Herrschaftsklasse, die die eigenen Privilegien mit allen Mitteln verteidigt, indem sie andere Gruppen unterdrückt, seien es Frauen oder Menschen anderer Hautfarbe. Diese Intersektionalität ist Jamali wichtig.
Immer wieder habe ich zu hören bekommen, im Kontext von Frauenrechten auf Rassismus hinzuweisen, würde die Bewegung spalten. Aber Sexismus wird immer auch über andere Faktoren vermittelt. Race, sozialer Status oder Genderidentität zum Beispiel. Wer es für kontraproduktiv hält, Rassismus ins Spiel zu bringen, wenn es um Geschlechterdiskriminierung geht, ist sich nur der eigenen Privilegien nicht bewusst und nicht bereit, Unbehagen auszuhalten.
Eine Schwester im Geiste hat Jamali in der deutschen Rapperin und Linguistin Rehan Shahin alias Lady Bitch Ray gefunden. Auch sie hebt in ihrem aktuellen Buch Yalla Feminismus die Gleichzeitigkeit verschiedener Diskriminierungsformen hervor, die viele feministische Diskurse ausblenden. Jamali argumentiert in einem durchgängig nüchtern sachlichen Ton. Die Wut, wie die Amerikanerin sie versteht, macht nicht blind. Im Gegenteil. Dieses feministische Manifest dürfte vielen Lesern und Leserinnen die Augen öffnen. Nachdem sich beim Lesen einiges an Wut über die Ungerechtigkeit der Verhältnisse aufbaut, gibt die Autorin im letzten Kapitel Handlungsempfehlungen, wie Frauen sich aus der anerzogenen Wutlosigkeit befreien und die Kraft dieser starken Emotion produktiv nutzen können. Beispielsweise, indem Frau ein klareres Bewusstsein für die eigene Wut entwickelt, lernt, sie wirksam zu artikulieren und den Mut hat, Nein zu sagen, wenn sie sich von Partner, Familie oder Arbeitgeber ausgenutzt fühlt. Speak Out ruft Frauen dazu auf, die Stimme zu erheben, und zwar laut und deutlich.
Julia Haungs über Speak Out, die Kraft weiblicher Wut von Soraya Jamali, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Kirsten Risselmann und Gesine Schröder, erschienen im Surkamp Verlag. How was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you.
tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love.
Es ist kein Name, den man mal schnell auf den Lippen hat, wenn es um Gegenwartsliteratur geht. Elke Erb ist eher wirkmächtig, so im Hintergrund. Eine der großen Poetinnen des Landes, die viele junge Lyrikerinnen und Lyriker beeinflusst hat und die sie auch sehr verehren. Jetzt wird Elke Erb für viele endlich und wohlverdient mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt, die wohl höchste Literaturauszeichnung des Landes. Elke Erb kam 1938 in einem Dorf in der Eifel zur Welt, zog dann aber 1949 mit ihrer Familie in die DDR. Für gleich mehrere Generationen wurde sie zur Lehrerin und Mentorin. Elke Erb gelingt es wie keiner anderen, die Freiheit und Wendigkeit der Gedanken in der Sprache zu verwirklichen, indem sie sie herausfordert, auslockert, präzisiert, ja korrigiert. Für die unverdrossene Aufklärerin ist Poesie eine politische und höchst lebendige Erkenntnisform. So heißt es in der Jurybegründung für den Büchnerpreis an Elke Erb. Schon 1988 erhielt sie in Staufen im Breisgau den vom damaligen Südwestfunk und vom Land Baden-Württemberg verliehenen Peter-Huchel-Preis. Und in der Diskussion mit dem Publikum wurde sie nach dem Zusammenhang von persönlicher und politischer Freiheit gefragt. Und sie sagte damals, ein Jahr vor dem Mauerfall:
Ich würde mal so sagen, wo es mit der politischen Freiheit nicht so reichlich aussieht, bist du auf eine persönliche Freiheit angewiesen. Da musst du richtig arbeiten, da musst du dir klar werden, was du eigentlich bist.
Aber doch immer in den Beschränkungen, die gesetzt sind.
Während vielleicht Ausläufe aller Art einen davon ablenken könnten. Ich will das aber keineswegs herunterspielen, ja? Diese Ausläufe aller Art. Nein, das will ich nicht tun. Ich finde, dass es sehr gut ist, wenn man sich äußern kann, wenn man anderen in Äußerungen begegnen kann. Als Ideal will ich es nicht keineswegs mindern, um vielleicht Pluspunkte da oder dort zu sammeln, nicht?
Den Huchel-Preis erhielt Elke Erb 1988 für ihren Gedichtband Kastanienallee, der sie als eine der wichtigsten deutschsprachigen Dichterinnen etablierte. Ihre Spezialität oder ihr poetisches Alleinstellungsmerkmal: Elke Erb flankiert ihre Gedichte oft mit ausführlichen Kommentaren und Erläuterungen. Und man spürt dabei ihre große Lust an der poetischen Selbsterkundung und an ihrem, wie sie es nennt, prozessualen Schreiben. Wir hören Sie jetzt mit dem Gedicht Schnappsack aus dem Band Kastanienallee und Ihren anschließenden Kommentar.
Schnappsack. Die Klappmasse klart auf, ein Klack. Die klare böse Masse klappt, die Klapper wie Wasser, verplappert von Pappe. Dieser bösen Masse, dem Wrack, auf und ab steppt die Klappen, der Fakt. Und im Dreck schnappt die Tappen, der Trakt. Und im Takt hackt die Treppen der Kasper. Jemand hatte, um Verhältnisse zu bezeichnen, ein Wort genannt, das sie lautlich abbildete. Es war ein Name oder Buchtitel mit mehreren konsonantisch verschlungenen A. Damit hatte er, obwohl ich das Wort vergaß, die Anregung gegeben, auf deren Grund ich die Sache um seinetwillen und um ihrer selbst willen mit dem Wort Klappmasse beginnend aushandelte. Es ist ein Morgen, der Tag tritt an die Klappmasse tritt an den Tag. Das Morgenlicht ist das Augenlicht, die klare böse Masse klappt, Sie hat offenbar den Tag okkupiert. Das ist die Annahme. Der Betrieb enthüllt sich, perpetuum mobile, bis auf die Figur. Denn der Kasper, das bist nicht du. Also halte dich nicht damit auf, so zu denken. Das Schlusswort grüßt den Morgen. Schnappsack, die Klappmasse klart auf, ein Klack, die klare böse Masse klappt, die Klapper wie Wasser, verplappert von Pappe. Dieser bösen Masse, dem Wrack, auf und ab steppt die Klappen, der Fakt, und im Dreck schnappt die Tappen, der Trakt, und im Takt hackt die Treppen, der Kasper.
Elke Erb mit dem Gedicht Schnappsack aus dem Band Kastanienallee. Am 2. November wird sie in Darmstadt mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.
Kiss me now, don't ask me how, cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall, baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Musik von Melody Gardot. Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin. Jetzt gerade, wo unsere Mobilität durch Corona doch ziemlich eingeschränkt ist, kommt ein kleines Buch heraus, das unseren Mobilitätswahn sehr originell und geistreich anprangert. Das Überraschende dabei, die Texte sind fast 50 Jahre alt. Verfasst hat sie der Journalist, Philosoph und Gärtner Jürgen Dahl, der 2001 gestorben ist. Drei seiner Essays sind jetzt im Verlag Das kulturelle Gedächtnis wieder erschienen. Einrede gegen die Mobilität, der Anfang vom Ende des Automobils und Einrede gegen Plastik. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat ein Vorwort beigesteuert und Wolfgang Hörner hat den Band herausgegeben. Hallo Wolfgang Hörner.
Ja, hallo, grüße Sie.
Wenn man diese Texte von Jürgen Dahl liest, dann denkt man schon, er war ein spezieller Typ, ein besonderer Vogel. Wer war Jürgen Dahl?
Ja, also ich muss gestehen, dass ich mir selbst zu der Zeit damals Jürgen Dahl auch entgangen war. Es war ein etwas erratischer Gärtner, Philosoph, der beim WDR anfing, Radiokolumnen zu machen und dann doch bekannt wurde dadurch, dass er in der Zeit eine aber Gartenkolumne gemacht hat, wobei bei ihm halt dieser Begriff des Gartens immer nicht nur in Säen, Ernten, welche Farbe hat, welche Blumen so besteht, sondern er denkt in ökologischen Zusammenhängen oder in ökologisch-sozialen Zusammenhängen, weil er auch oft vom Mensch her denkt und über die Stellung des Menschen in der Umwelt und was er mit ihr macht nachdenkt. Und ich wurde dann irgendwann mal hingewiesen auf diese Texte. Die waren für mich eine Offenbarung, muss ich sagen, weil mir damals schon immer, ich bin Jahrgang 64 und habe mich in meiner Jugend dann auch so mit Ökologie und so beschäftigt, klar war, dass wir vieles falsch machen. Mir war aber nicht ganz klar, dass in den 70er, 80er Jahren eigentlich alles, was wir gerade diskutieren, schon mit einer Schärfe und Tiefenschärfe erkannt worden ist, die eigentlich noch weiter reicht als heute. Und dieser Dahl bringt es in winzigen Essays, also in kurzen Essays, 20 Seiten oder so, total auf den Punkt. Und dann habe ich mir gedacht, komisch, es gab diese Bewegung, man wusste alles. Es gab ja auch Club of Rome und Global 2000 und so.
Die Grenzen des Wachstums.
Die Grenzen des Wachstums, es war alles da. Es hat sich eine Partei gegründet, die Grünen, genau dafür. Die kam sogar in Regierungsverantwortung. Und jetzt haben wir eine Situation, wo die neue Generation eigentlich wieder genau da steht, wie wir damals. Und dann dachte ich, okay, das ist doch mal spannend, da drei Essays zu nehmen, zu veröffentlichen, den Jürgen Trittin zu fragen, sozusagen, warum ist denn das jetzt so? Warum stehen wir wieder da? Und er hat dann auch sofort reagiert und gesagt, mache ich sofort mit.
Also die Texte, Sie haben schon erwähnt, sind fast erschreckend aktuell. Dahl schreibt zum Beispiel schon von einem eintägigen Sonntagsausflug nach Korsika für 200 D-Mark.
Und das Jahrzehnte vor dieser ganzen Billigflieger-Ära. Also er hatte schon auch was Prophetisches.
Er hatte was Prophetisches deshalb, glaube ich, weil er einfach die Dynamiken von Prozessen durchdenkt. Und was bei ihm so wunderbar ist, also für mich ist auch ein Grund, die Sachen jetzt wieder aufzulegen, weil sie ein irrsinniger Lesegenuss sind und aber auch ein Erkenntnisgewinn tatsächlich. Also was wirklich fehlt in der heutigen Diskussion ist, ein Denker, Schreiber, der Dinge so auf den Punkt bringt, so durchdenkt, mit so einer tiefen Schärfe in drei Formulierungen bringt, dass man gleichzeitig lacht, erschüttert ist und eine Einsicht hat.
Er weist natürlich immer wieder auf diese immensen Umweltschäden hin, die die Mobilität, das Fliegen, die Autos eben durch Abgase und auch durch diesen ausufernden Straßenbau mit sich bringen. Aber ich mochte auch sehr, wie Sie sagen, diesen soziologischen oder auch anthropologischen Blick, also dass er beschreibt, was das mit den Menschen macht, wenn sie so rastlos reisen, dass sich die Wahrnehmung verändert, wenn man Landschaften nur noch vorbeifliegen sieht, dass das echte Erlebnis leidet, dass es eigentlich nur noch um die schöne Kulisse und um das Panorama geht. Da ist er ja schon ein sehr hellsichtiger Analytiker bei diesen Sachen.
Absolut, und großartig sind die Passagen, wie er beschreibt. Und das war damals sozusagen ja noch am Anfang, wie die Politik auf Individualverkehr setzt, weil es eine riesige Industrie gibt, die sagt, ja, 10% der Arbeitsplätze in diesem Land sind von der Autoindustrie abhängig. Und wie er dann argumentiert und sagt, das wäre eigentlich doch das Zeichen zu sagen, so darf es nicht weitergehen, ist doch schrecklich für ein Land, wenn es so abhängig ist von einer Industrie. Und wie er dann aber auch zeigt, wie sozusagen diese durch Mobilisierung von Deutschland, der Straßenbau, der da so richtig rasant anfängt, wie er dazu führen wird letztendlich, dass jeder mobil ist. Das heißt aber auch, jeder muss mobil sein. Sagt, wie am Anfang bewegt man sich und hält es für Freiheit. Am Ende wird man bewegt, weil nämlich jeder Arbeitgeber sagt, oh, wo du herkommst, ist mir egal, wenn du 100 Kilometer pendelst, ist deine Sache. Man muss bewegt werden, man wird dann bewegt und das ist mit der Freiheit vorbei. Und er beschreibt auch grandios, wie sozusagen die immer größere Durchdringung der Innenstädte dazu führt, dass sich da die Lebensqualität total verschlechtert, wie immer mehr an den Rand verlagert wird, Wohngebiete, Supermärkte, Ähnliches, sodass am Ende den Leuten am Wochenende die Flucht aus der Stadt nur noch bleibt, weil die Stadt an sich so viel eingebüßt hat von ihrer Lebenswertheit und sozusagen Durchgangspassage geworden ist. Und genau so ist es gekommen.
Man fährt nach draußen auf großen Straßen.
Genau, man flieht aus der Stadt auf großen Straßen im eigenen Auto, weil der, auch das führt er grandios aus in der Kette, wie er das darlegt, sozusagen, wie durch die Bevorzugung des Individualverkehrs, durch Steuerbegünstigungen, durch den Ausbau des Straßenverkehrs mit öffentlichen Mitteln, der sich nicht decken lässt durch Steuern und Ähnliches, wie der immer größer wird und wie dafür der öffentliche Verkehr auf den Leisten der Wirtschaftlichkeit geschlagen wird und immer gesagt wird, ja, aber das muss ja doch wieder reinkommen, wenn da der Bus fährt und die Bahn muss wirtschaftlich sein. Und er zeigt schon, wie auf indirekten Wegen Milliarden in den Individualverkehr gepumpt werden, die dem öffentlichen Verkehr fehlen und der deshalb halt dazu führt, dass jeder auch ein Auto braucht.
Ja, und das vor 50 Jahren und es hat sich eigentlich nichts geändert, kann
man sagen. Es hat sich daran eigentlich nichts geändert, nein.
Dann gibt es noch die großartige Einrede gegen Plastik von ihm, hier elegant mit C geschrieben, Plastik. Plastik ist Jürgen Dahl schon zuwider, als noch niemand von diesen gigantischen Plastikinseln im Meer weiß. Und ich hatte das Gefühl, er hat damit vor allem ein ästhetisches Problem, wie er dieses Material beschreibt.
Ja, das ist ein ästhetisches, aber das ästhetische Problem ist natürlich ein tiefgreifendes Problem. Also er sagt, die natürlichen Strukturen, wenn man jetzt Spielzeuge, Gegenstände, Werkzeuge oder sowas herstellt aus natürlichen Materialien, dann haben die immer so eine Art Mikrostruktur, die ihnen eine Individualität verleiht und die der Bearbeitung dieses Materials sozusagen Grenzen setzt und dazu zwingt, sie nach ihren Gesetzen zu behandeln.
So klassischerweise Holz oder
genau,
so.
Weil die eine Maserung haben, man muss mit der arbeiten und so. Er sagt aber auch, gut, es schärft natürlich die Wahrnehmung. Es macht was mit einem, wenn man die fühlt, wenn man sie sieht, wenn man mit ihnen arbeitet. Und all das fällt beim Plastik weg. Plastik ist die reine Zweckmäßigkeit. Und reine Zweckmäßigkeit, sagt er, wird immer in ökologischen Systemen zu einer Katastrophe führen. Und tatsächlich, er argumentiert großteils in brillanten Bildern, dass reine Zweckmäßigkeit natürlich zum Kollaps jedes natürlichen Systems führt. Und ganz am Ende dieses Essays hat er auch wieder die Wolte, dass er meint, ja und dieses tolle Plastik, was wir jetzt überall haben, wird vielleicht mal irgendwann dazu führen, dass wir zwischen diesem ganzen Plastikmüll sitzen und der Plastik uns nicht mehr braucht. Und so,
so ist es ja
denn
fast
ja auch wieder gekommen.
War der Band eigentlich schon vor Corona geplant? Denn er passt ja gerade jetzt nochmal, habe ich gedacht, besonders in diese Zeit, wo wir alle nochmal über Mobilität und auch Konsum verstärkt nachdenken und nachdenken müssen.
Ja, ja, der war schon lange vorher geplant. So, ich dachte halt, eigentlich ist es schade, dass die Fridays for Future Leute erstens diese Texte bisher wohl noch nicht kennen, oder nicht nur die, aber sozusagen alle, die in dieser Welle mitdenken jetzt, weil die eigentlich tiefer denken als alles, was man heutzutage hört. Und andererseits, wie gesagt, war so diese Frage, warum stehen wir wieder da? Das war doch alles schon und sogar noch viel tiefer gedacht. Das war schon vor Corona und eigentlich fiel dann das Erscheinen in das Corona-Loch. Aber jetzt wird gerade endlich dieser Text auch in der Presse doch entdeckt und überall gelesen und doch zu Recht auch gefeiert.
Ja, die Zeit dieser Texte kommt jetzt nochmal, glaube ich auch. Vielen Dank, Wolfgang Hörner. Mit ihm sprach ich über drei sehr aktuelle Essays von Jürgen Dahl. Einrede gegen die Mobilität, der Anfang vom Ende des Automobils und Einrede gegen Plastik. Erschienen im Verlag Das kulturelle Gedächtnis.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I'd, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you.
Bitte tun Sie es nicht. Schreiben Sie niemals einen Roman darüber, wie es ist, einen Roman zu schreiben. Bitte tun Sie es einfach nicht. So flehte Ron Charles, der Kritiker der Washington Post, in einer Rezension im Frühjahr. Aber dann machte er eine Einschränkung. Außer es handelt sich um diesen Roman, Lily King's Writers and Lovers. Wunderbar, witzig, von Herzen. Es ist der fünfte Roman der 1963 geborenen Amerikanerin, die schon mit Euphoria einen internationalen Bestseller gelandet hat. Diesmal die Geschichte einer jungen Frau aus schwierigen Verhältnissen, die davon träumt, Schriftstellerin zu werden. Writers and Lovers erscheint am Donnerstag kommender Woche in der deutschen Übersetzung. Helen Roth hat den Roman schon gelesen.
Im Körper von Casey Peabody summt und brummt es, als säßen Bienen unter ihrer Haut, die einfach keine Ruhe finden. Die 31-jährige Romanheldin in Lily Kings neuestem Werk Writers and Lovers quälen Panikattacken. Schaut man auf ihre aktuelle Lebenssituation, dann verwundert das wenig. Mit großer Präzision zeichnet King hier das Bild von einer jungen Frau, um die ein gehöriger Sturm tobt. Die Mutter ist vor kurzem verstorben, der Vater wurde von der Schule suspendiert, nachdem er beim Spannen erwischt wurde, und der Bruder ist tausende Meilen weit weg. So sitzt Casey, zu alledem noch von der Liebe enttäuscht, allein in ihrem heruntergekommenen Appartement auf einem Berg von Schulden. Als Kellnerin hält sich die studierte Anglistin notdürftig über Wasser. Der einzige Lichtblick, ihr Roman, wobei dieser naturgemäß ihr auch einige Kopfschmerzen bereitet. Schon 6 Jahre sitzt sie an dem Projekt.
Das Schwerste ist es, jeden Tag wieder in den Text hineinzukommen, die Membran zu durchstoßen. Das Zweitschwerste ist es, wieder herauszufinden. Manchmal versinke ich zu tief und tauche zu ruckartig wieder auf. Dann fühle ich mich nackt und zu weit offen.
Textpassagen wie diese zeigen, dass Kings neuer Roman mit zahlreichen autobiografischen Bezügen gespickt ist. Mit 34 Jahren lebte die Autorin selbst, abgebrannt bei ihrer Schwester. Für ihr fertiges Manuskript hagelte es nur Absagen. Zur Inspiration las sie verstärkt Bücher, in denen es um die frühen Jahre von Schriftstellern ging. Zum Beispiel Hemingways Paris, ein Fest fürs Leben. Nach weiblichen Vorbildern suchte sie allerdings vergeblich. Und so geht es auch Casey. Männer als große Autoren sind allgegenwärtig. Das zeigt schon der Lehrplan der Schulen. Weibliche Vorbilder sind wiederum rar gesät. In Caseys Bekanntenkreis sieht es da nicht viel besser aus. Ihre schreibenden Freundinnen haben fast alle zwecks Ehe und Familienplanung ihre Leidenschaft an den Nagel gehängt. Die Männer dagegen protzen mit ihrer poetischen Potenz. Auch wenn Casey diese Hybris verabscheut, verliebt sie sich doch recht zuverlässig in diese Art Mann.
Nahezu alle Typen, mit denen ich zusammen war, waren der Meinung, dass sie längst berühmt sein sollten, dass sie zu Großem bestimmt seien und ihrem Zeitplan hinterherhinken. Frühe Momente der Intimität bescherten mir oft Geständnisse dieser Art. Eine Vision in der Kindheit, die Prophezeiung eines Lehrers, ein Ausnahme-IQ.
Und so pendelt Casey, als hätte sie nicht schon genug um die Ohren, in Writers and Lovers gleich zwischen 2 Schreiberlingen hin und her. Der eine hat sich als Schriftsteller bereits etabliert. Oscar ist das, was man gemeinhin eine gute Partie nennt. Wohlhabend, gesetzt, 2 Söhne. Seine Frau ist vor wenigen Jahren gestorben und diese Lücke möchte er nun schließen. Der andere entspricht dagegen eher dem Bild vom armen Poeten. Ein verwegener James-Dean-Typ, bei dem Caseys Knie weich werden. An dieser Stelle bemüht die Autorin doch ziemlich gängige Künstlerklischees. Man kann aber King zugutehalten, dass sie ihren stereotypen Charakteren mit vielen Details Leben einhaucht.
Also der eine ist in meinem Alter und ein klein bisschen skurril. Wir reden viel über den Tod. Einen Tag vor unserem ersten Date hat er sich 3 Wochen lang vom Acker gemacht. Aber jetzt ist er wieder zurück. Und wenn wir uns küssen, weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist.
Über Oscar lässt Lily King ihre Heldin Casey dagegen weitaus nüchterner berichten.
Und der andere ist wie ein Hütehund. Er ruft zwischen unseren Verabredungen an und hinterlässt lustige Nachrichten, wenn ich bei der Arbeit bin. Und macht kein Hehl daraus, was er für mich empfindet.
Trotz dieses flapsigen Tons ist es um das Selbstbewusstsein der Protagonistin eher dürftig bestellt. King lässt ihre Romanheldin, zeitweise sollte man sie vielleicht besser Anti-Heldin nennen, zäh mit den Worten und dem eigenen Schicksal ringen. Das wirkt sich nicht immer günstig auf die Lesefreude aus. Wie heißt es so schön? Ein Unglück kommt selten allein. Aber Kings Casey ist schon ein waschechter Unglücksvogel. Verdacht auf Krebs, der Job ist in Gefahr und in der Liebe will auch nichts glücken. Zudem handelt ihr Romanprojekt von der Geschichte ihrer Mutter, deren Tod sie noch nicht überwunden hat. Trauer und Wut, gefolgt von heftigen Panikattacken und Schreibblockaden, stehen somit auf Caseys Tagesordnung.
Mein ganzer Körper fühlt sich an wie eine große, gusseiserne Glocke, die jemand geläutet hat. Und nun hört sie nicht mehr auf zu klingen. Irgendwie bekomme ich nicht richtig Luft. Aber alles andere in mir scheint mindestens genauso aus dem Tritt.
King gibt diesen essentiellen Gefühlen großen Raum. Aber keine Sorge, wer jetzt einen klassischen Herzschmerzroman erwartet, der irrt sich. Writers and Lovers ist eine emotionale, stellenweise hoffnungslos romantische, aber auch mutige Geschichte von einer jungen Frau, die trotz aller Widrigkeiten an ihrem Traum festhält, eine erfolgreiche Schriftstellerin zu werden. Das Buch ist durchaus lesenswert. Ein paar Klischees weniger und ein paar Überraschungen mehr hätten ihm aber gut getan.
Meint Helen Roth über Writers and Lovers, den neuen Roman von Lilly King, ins Deutsche übersetzt von Sabine Roth. Er erscheint am 16. Juli bei CH Beck.
If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
In China hat sich in den letzten Jahrzehnten eine riesige wohlhabende Mittelschicht gebildet. Einige 100 Millionen Menschen haben es zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Auf den ersten Blick wirken chinesische Städte deswegen ähnlich urban und bunt wie anderswo auf der Welt. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, irgendwas fehlt. Sowas wie Geist oder Esprit oder offener Austausch. Man sieht das zum Beispiel an den Buchläden in China. Es gibt dort die größten und beeindruckendsten Buchläden der Welt. Die Kulisse ist prächtig und ziemlich originell. Der literarische Inhalt, also das, worum es im Buchladen eigentlich gehen müsste, ist aber wegen der scharfen Medienzensur extrem eingeschränkt. Steffen Wurzel hat eine Buchhandlung in Shanghai besucht.
Das kleine, weißgetünchte Backsteingebäude in der Nähe der berühmten Shanghaier Sinan-Straße fällt auf. Architektonisch erinnert das Gebäude mit dem eleganten Zwiebelturm auf dem Dach mehr an Osteuropa als an China. Es handelt sich um eine frühere orthodoxe Kirche, gebaut in den 1930er Jahren von der damaligen weißrussischen Gemeinde in Shanghai. Heute ist in der früheren St. Nikolai-Kirche ein Buchladen untergebracht, namens Sinan Books. Wobei die Bezeichnung Buchladen eigentlich zu kurz greife, findet Geschäftsführerin Feng Jie. Das Ganze ist ein Poesieladen, nicht einfach nur ein Buchladen. Wir nennen ihn so, weil die Poesie und das Kirchengebäude gut zusammenpassen. Beides steht für Spiritualität. Was die Auswahl der Buchtitel angeht, sucht man Spiritualität im europäischen Sinne allerdings vergeblich in der früheren Kirche und im heutigen Buchladen. Ausnahmslos alle Medien in China unterliegen scharfer staatlicher Zensur. Das betrifft nicht nur Online-Medien, Zeitungen, Filme und das Radio, sondern natürlich auch Bücher. Und alles, was mit Religion und Glauben zu tun hat, ist für die kommunistische Führung per se verdächtig. In den meisten Buchläden in China fehlt deswegen eine entsprechende Sektion. So auch bei Sinan Books in der früheren orthodoxen Kirche in Shanghai. Geschäftsführerin Feng Jie und ihr Team konzentrieren sich stattdessen auf Gedichtbände aus aller Welt. Zurzeit haben wir rund 1500 Buchtitel im Sortiment. 30% sind fremdsprachige Bücher. Der Rest ist auf Chinesisch. Unsere Autoren kommen aus aller Welt. Wir haben die Bücher nach Ländern und Kontinenten sortiert. Sinan Books gehört einer staatlichen Firma. Sie hat für die Umgestaltung des ehemaligen Kirchengebäudes eine Menge investiert. In dem zentralen Raum unter der 20 Meter hohen Kuppel stehen rundherum elegante Bücherregale aus Metall. Dazwischen Holzelemente, eines davon bedruckt mit einem deutschen Zitat aus Goethes Faust. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. Goethe, auf Chinesisch Goethe, und Nietzsche, Nizai, gehören zu den bekanntesten deutschen Autoren in China, sagt der Verkäufer Li Yi. Auch Menschen mit nur durchschnittlichem Bildungsgrad könnten damit etwas anfangen in China. In den Regalen stehen außerdem Heinie, Hedelin und Bulaichite, also Heine, Hölderlin und Brecht. Dass Bertolt Brecht in Deutschland als Inbegriff des kritischen Autoren gilt, der mit seinen Stücken regelmäßig aneckte und die Obrigkeit provozierte, das erfährt man im Shanghaier Sinan-Buchladen nicht. Stattdessen gibt es ein paar wenige unverdächtige Gedichte von Brecht. Die meisten Kundinnen und Kunden kommen aber ohnehin nicht so sehr wegen der Bücher in den Laden, sondern um in der eleganten Atmosphäre zu entspannen, um im angeschlossenen Café ein Stück Pistazienkäsekuchen zu essen für umgerechnet knapp 7,50 Euro pro Stück, oder um Fotos zu machen von der beeindruckenden Architektur. Eine tolle Idee, eine Kirche in einen Buchladen umzuwandeln, sagt diese Shanghaierin Mitte 30. Ungewöhnlich ist das. Die Atmosphäre, der Vibe, das ist etwas Besonderes, gefällt mir. Abgesehen von Büchern bieten wir noch mehr Kulturelles hier, sagt der Shanghaier Designer Qian Xiaokun, der den Xinan-Buchladen in der ehemaligen Kirche mitgeplant und eingerichtet hat. Er verkauft hier auch einige Designmöbel aus seinem Sortiment. Die Gedichte sind quasi die Grundlage. Darüber hinaus aber verkaufen wir auch andere Dinge, die mit Literatur und Ästhetik zu tun haben. Das Ganze gleicht einer wunderschön blühenden Blume, deren Wurzel die Lyrik ist. Gedichtbände, Möbel, Kaffee und Kuchen, Stofftiere, mit Kalendersprüchen bedruckte T-Shirts, Kunstpostkarten, Stifte. Bei Sinan Books in Shanghai geht es eher um die gemütlich, künstlerisch angehauchte Atmosphäre als um die Bücher und deren Inhalte. Die Bücher dienen eher als intellektuelle Kulisse. Bücher werden in China kaum noch geschätzt, erklärt Designer Qian Xiaokun. Sie werden auch zu billig verkauft. Die Gewinnspanne ist also sehr gering. Mit den Mieten und Personalkosten in Shanghai ist es praktisch unmöglich, mit Büchern überhaupt noch Geld zu verdienen. Wir müssen unser Angebot also auf andere Dinge ausweiten, um über die Runden zu kommen.
Steffen Wurzel war das mit einer Reportage aus der Sinan-Buchhandlung in Shanghai.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rodo, lado.
Hast du eigentlich Kinder? Diese beiläufig gestellte Frage bringt einiges ins Rollen in diesem Roman. Ein Schriftsteller und Alt-68er macht sich auf die Suche nach seinem in jungen Jahren gezeugten Sohn und wird mit alten Sehnsüchten und Idealen konfrontiert. Hat er die richtigen Lebensentscheidungen getroffen? Hätte alles besser anders sein sollen? Nämlich weniger Selbstverwirklichung und weniger Einzelgängertum? Dafür mehr Familiensinn? Bernd Caillou, Jahrgang 1945, vollendet mit Der amerikanische Sohn seine vielgelobte 68er-Trilogie und legt ein großes Erinnerungsbuch vor. Gerrit Bartels hat es gelesen.
Womöglich ist das mit den Gedanken an frühere Zeiten wirklich so, wenn man die 70 weit überschritten hat, so wie der Erzähler von Bernd Caillous Roman Der amerikanische Sohn. Der sagt zu einem Mitreisenden auf einem Flug nach New York, dass man in so einem Alter wie andere aus Wasser zu 80% aus Erinnerungen bestehe. Und dann ist dieser Erzähler auch noch Schriftsteller und besitzt viele Ähnlichkeiten mit dem Autor dieses Romans. Der Berliner Schriftsteller Bernd Caillou ist ein Erinnerungskünstler. Seine Romane sind autobiografische Erkundungen. Nur konsequent ist es, dass Autor und Verlag diesen neuen Roman als dritten und letzten Teil einer autobiografischen Trilogie bezeichnen. Begonnen hatte sie 2005 mit Das Geschäftsjahr 1968-69. Das war ein später Debütroman, der dem damals schon 60-jährigen Schriftsteller einen ersten großen literarischen Achtungserfolg bescherte. Caillou hat darin von seiner 68er-Zeit erzählt, einer Zeit, da er selbst nicht auf die Straße ging. Im Gegenteil, er fühlte sich als hedonistischer 68er, nannte sich Hippie-Businessman und betrieb mit seinen Kumpanen Andreas Büdinger und Achim Bekurz eine Firma für Stroboskope und Discoleuchten. Als Blitz für den Beginn der Gegenkultur bezeichnete er dieses Unternehmen. Ein Treffen mit Büdinger in Berlin-Mitte dient nun als Einstieg für den neuen Roman. Arrangiert wurde dieses Treffen von einer Zeitung für eine geile 68er-Geschichte, wie Caillou schreibt. Die Herren reden vor allem über alte Zeiten, ihre Leisure Society, so der Name der Firma, und es ist Büdingers Freundin Brigitte, die ihr Berliner Gegenüber schließlich fragt, was denn bei ihm eigentlich mit Kindern sei.
Kinder? Doch, ja, ja, einen Sohn, sagte ich, drüben in Amerika, einen amerikanischen Sohn. Das war die ehrliche Antwort. Einmal mehr erschien sie mir wie das Schuldeingeständnis zu einem mich auf komplizierte Art belastenden Vergehen. In jüngster Zeit hatte ich zur Überraschung anderer häufiger den Sohn erwähnt, nach Jahrzehnten des Verschweigens, einer mich selbst verwundernden Regung folgend, und das jetzt, wo alles zu spät war.
Caillou macht sich auf die Suche nach diesem verlorenen, inzwischen weit über 30-jährigen Sohn, der Ino heißt und in New York leben soll. Ein Autorenstipendium ist dabei ganz hilfreich. Der Schriftsteller fliegt nach New York und erinnert sich an frühere Aufenthalte. Natürlich erzählt er auch von der Mutter des Sohnes, Nina, von ihrer beider Liebelei in Hamburg, wie es zu ihrer Schwangerschaft kam und er erst Jahre später von der Existenz des Sohnes im fernen Jamaika und dann den USA erfuhr. Der Kontakt brach schließlich ab. Die Sohnessuche ist in diesem Roman bisweilen nur der Aufhänger für eine sentimentale Reise, für eine Wanderung tief in die Vergangenheit des Autors. Deren Dreh- und Angelpunkt sind die späten 60er und frühen 70er Jahre. Es ist die glorreiche Zeit selbst für einen Pop-68er wie Caillou. Auch im sauber und schön gentrifizierten Manhattan der Gegenwart finden sich hier und da Überbleibsel von früher, von der Zeit, in der Caillou nach der Revolte erstmals New York besuchte. Und so taucht er ein.
St. Mark's Place noch einmal, mehr als ein touristisches Déjà-vu durch diese Straße zu laufen, eher eine Andachtsprozession. Irgendwo hier hatte der legendäre Electric Circus gestanden, eine ehemalige Gewerbehalle, die Mitte der 60er zur ersten Location des entstehenden Undergrounds wurde, ein mir nur von alten Schwarz-Weiß-Filmschnipseln und Fotos bekannter Club, die Blaupause für das ekstatische Inferno aus Klang und Licht, für die stroboskopisch befeuerten psychedelischen Diskotheken, wegen seiner technischen Erfindungen auch für unsere Ambitionen wegweisend.
Reminiszenz folgt auf Reminiszenz. Immer wieder angereichert mit Einsprengseln aus dem New York City der Gegenwart. Der Erzähler begegnet alten Bekannten, alles Begegnungen, die ihrerseits zu Zeitreisen führen. Die Erzählebenen wechselt er geschickt, die erzähltaktische Verzögerung ist Trumpf bei der Suche nach dem Sohn und selbst Humor und Unterhaltungselemente gibt es. Nur ein Beispiel, der Roman ist auf der Gegenwartsebene zur Zeit Barack Obamas angesiedelt. Einmal aber sieht Caillou in der David Letterman Show einen Mann sitzen mit, wie er schreibt, gelblicher, luftig über der Stirn drapierter halbstarken Frisur, die entfernt an die klebrige Matte der Leningrad-Cowboys erinnerte. Es ist dies natürlich Donald Trump, für den Schriftsteller zu jener Zeit offenbar ein prominenter New Yorker Hochhausdealer. Es passt zu diesem Roman und zu diesem Autor, dass das Scheitern hier nie eine Chance bedeutet. Das Scheitern ist hier immer sehr real, ohne Ausweg. Autofiktion ist der literarische Trend der vergangenen Jahre. Man denke nur an den Erfolg des norwegischen Schriftstellers Karl Ove Knausgård. Von Bernd Caillou ist in diesem Zusammenhang jedoch nie die Rede, obwohl er mit »Das Geschäftsjahr 1968-69« und auch dem Nachfolger »Gut geschriebene Verluste« seiner Zeit voraus war. Liegt dieser ausbleibende Erfolg an dem subkulturellen Impetus oder überhaupt an 68? Daran, dass diese Generation nun endgültig abgedankt hat, sie auf dem Holzweg war mit ihrem antibürgerlichen Streben, ihrem Krieg gegen die Paläste, ihrem nachfolgenden Gang durch die Institutionen? Caillou sinniert einmal, dass es ihm wie vielen damals vor allem ums Rebellieren und Aufbegehren gegangen sei, darum, die Kleinfamilie hinter sich zu lassen, alles andere würde später kommen.
Doch es kam nicht. Die Familiengründung blieb in diesem Leben auf der Strecke. Also was, zugeben, dass die permanente Selbstverwirklichung in Wahrheit der pure Egoismus war? Nach uns die Sintflut? Ein radikal geführtes Solistenleben im Rückblick zu beklagen, war so quälend wie absurd.
Stellt sich am Ende bloß die Frage, Was ist nun mit dem amerikanischen Sohn? Kommt es zu einem Treffen? Nachforschungen führen den Erzähler schließlich nach Kalifornien, ins Silicon Valley. Und hier wartet tatsächlich eine Überraschung auf ihn, den Mid-70er, eine bei seinem Alter und auch dem des Sohnes eigentlich naheliegende Überraschung. Sicherlich erzählt Bernd Cailloux davon ausführlich in seinem nächsten Roman.
Erinnerungen eines 68ers. Der amerikanische Sohn von Bernd Cailloux ist bei Surkamp erschienen. Gerrit Bartels hat den Roman besprochen. Angeregte Diskussionen über Bücher hören Sie auch am Dienstag ab 22.03 Uhr hier in SWR 2. Das Lesenswert-Quartett um Dennis Scheck streitet dann unter anderem über neue Romane von Ingo Schulz und Hilary Mantel. Das war das Lesenswert-Magazin. Informationen zu allen Büchern dieser Sendung gibt's im Netz unter swr2.de und auch in der SWR2-App. Dort können Sie unsere Literatursendungen nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der amerikanischen Jazzsängerin Melody Gardot und dem Album My One and Only Thrill. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik Karin Meißner. Noch einen schönen Sonntag und lesen Sie wohl.
My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Comfort. Mm-hmm.